Was glaubst du denn dann?
Ja,
ich kann nichts richtig machen. So, was muss ich dann, also was muss ich dafür tun, Chris? Mich noch mehr anstrengen. Ich muss mich noch mehr anstrengen, weil ich will ja, dass Papa zufrieden ist. So.
Und irgendwann wird Papa durch Chef ersetzt, durch Freund, Freundin
genau.
ersetzt.
Und dann zieht sich dieses, ich muss immer noch mehr machen. Ich bin nicht, das ist nicht ausreichend, was ich gerade mache. So. Das zieht sich dann durch dein Leben und das geht dann auch in spätere Beziehungen über. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Das ist, denke ich, ganz individuell. Da darf jeder mal ganz individuell in seine Vergangenheit, in seine Biografie schauen. Ne, wenn man, und ich denke, dass, nur du hast es ja auch gerade angesprochen, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Viele Anfang 20 oder vielleicht 30 beschäftigen sich noch nicht mit den Themen. Warum? Weil sie ja noch nicht in so einem Leidensdruck sind.
Genau.
Ne, und diese Probleme, ne, meine Community ist ja auch so zwischen 35 und 45 sind die meisten. Tatsächlich auch Frauen, weil Frauen sich mehr mit so mentalen Themen beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, welches Gefühl du hast, Chris. Weil da der Leidensdruck größer wird. Weil die Probleme auftauchen und die gehen auch nicht weg. Die werden ja mehr, weil diese Glaubenssätze, die verstärken sich. Also das ist wie so ein, das baut sich auf.
Es gibt zu diesem Konzept der Glaubenssätze, das hat bei mir so endgültig den Schalter umgelegt, als ich verstanden habe, dass es nicht nur ein theoretisches, psychologisches Konzept ist, sondern dass es seine Analogie auch in der Physiologie, im Nervensystem findet. Und zwar unser Gehirn hat sehr, sehr viele Funktionen. Aber eine Funktion, eine der wichtigsten Funktionen unseres Gehirns ist es, eine bestmögliche Prognose über die ganz nahe Zukunft zu kreieren. Also mein Gehirn macht jetzt eine Prognose, was in den nächsten 10 Sekunden, 20 Sekunden, 100 Sekunden passieren wird. Warum? Weil es Ressourcen allokieren muss. Jetzt ist die beste Prognose, dass ich hier sitzen bleiben kann und möglichst viele Ressourcen in mein Gehirn geleitet werden, um dir gut zuzuhören. So, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich gleich flüchten muss. Das ist die bestmögliche Prognose. So, und als Kinder lernen wir die Regeln dafür, welche Prognosen wann stattfinden. Und jetzt stell dir mal vor, ein Kind, was in einem Elternhaus zum Beispiel, weil wir es vorhin in deinem Fall hatten, wo sehr viel Spannung ist, wo sehr viel Stress ist, wo man auf der Hut sein muss, wo ständig was passieren kann. Welche Grundregel lernt dieses Nervensystem? Natürlich, dass das Stresslevel, das autonome Erregungslevel grundsätzlich etwas höher sein sollte, weil das die beste Prognose ist.
Und was auch passiert ist, dass sich gewisse Gehirnareale, wenn du ständig in diesem Kampfmodus bist, stärker ausprägen. Und dann gehen wir mit diesem modifizierten Gehirn, gehen wir dann weiter in unser Leben.
Genau.
Und in Situationen, die friedlich sind, haben wir immer noch das Gehirn, das im Kampfmodus ist.
Genau. So, und das hilft mir schon mal, das Konzept wirklich auch ernst zu nehmen, weil es gibt ja auch viele Konzepte, die einfach nur so deskriptiv sind, aber es ist wirklich was im Nervensystem beobachtbar ist. Und das Zweite, was, glaube ich, hilft, den Menschen auch gütig mit ihren Glaubenssätzen umzugehen, diese Überzeugungen, diese tiefen inneren Überzeugungen, die haben damals Sinn gemacht. Sie waren Teil der Überlebensstrategie, der Strategie, dass man als kleines Lebewesen, was irgendwie klarkommen muss, einfach die richtigen, das können zum Beispiel Besänftigung sein von seinen aggressiven Eltern. Denn die Eltern sind ja die Personen, die das Überleben sichern. Das sind oft die aber auch im Erwachsenenalter immer noch andere Menschen besänftigen, immer dafür sorgen, dass die Stimmung gut sein muss, etc. Und zu verstehen, dass es keine Fehler des Systems, auch nicht des Charakters sind, sondern früher sehr viel Sinn gemacht haben, jetzt aber Jahrzehnte später einfach vielleicht nicht mehr ganz der Zeit entsprechen, dem Alter entsprechen. Das hat mir geholfen, eben viel gütiger da drauf zu gucken, nicht mehr bewertend drauf zu gucken und zu sagen, okay, ich gucke, was davon ist noch brauchbar und aktuell und was davon darf ich gerne in meiner frühen Jugend lassen und mir heute neue Überzeugungen, die der aktuellen Wahrheit entsprechen, wirklich aneignen.
Und Gerald Hüther hat dafür ein schönes Wort geprägt, finde ich.
Sehr bekannter Neurowissenschaftler,
richtig.
Für die ihn nicht kennen.
Das sind Lösungsversuche.
Mhm.
Ne, man hat manchmal das Gefühl, ja, warum macht mein Körper das? Das ist wie ein Fehler. Viele haben das Gefühl, ich bin fehlerhaft. Unser System ist so intelligent. Und das ist ein alter Lösungsversuch, wie du es gerade beschrieben hast, mit der Situation besser umgehen zu können. Ne? Wenn man nochmal das Beispiel von mir nimmt, wahrscheinlich war es so, dass ich einfach gedacht, okay, ich muss mich immer noch mehr anstrengen, weil das wird mein Überleben sichern. Dann irgendwann ist er zufrieden und dann geht es mir gut. So. Das ist ein Lösungsversuch, sehr schlau vom Körper. Ne? Ja. Und wir haben alle diese verschiedenen Lösungsversuche. Nur später im Leben, so wie du es auch gerade sehr schön beschrieben hast, da ist es dann hinderlich. Weil du bist in einer anderen Situation. So, und die Flexibilität fehlt. Dann sind wir wieder bei der physischen Wunde.
Ja.
Ich wollte dich noch kurz fragen, Chris, was ist denn ein Glaubenssatz, der in dir war und vielleicht immer noch ist?
Auf jeden Fall beeil dich. Beeil dich ist ganz, ganz tief drin. Es ging früh in meinem Leben los, dass ich ganz schnell die Hausaufgaben machen musste, wollte, wie auch immer, damit ich auf den Tennisplatz konnte. Tennis war meine große Leidenschaft und es war immer klar, die Hausaufgaben sollten zuerst gemacht werden. Das heißt, es war immer viel Zeitdruck im System. Das heißt, mein normaler Modus, wenn ich nicht aktiv mal kurz mache, ist immer beeil dich. Immer noch schneller. Auch als Bewertung, wenn ich etwas gut gemacht habe, dann reicht das normalerweise nicht, sondern war es auch schnell gut gemacht. Also die zeitliche Komponente ist immer etwas, was bei mir nach wie vor mitläuft. Ich kann jetzt darüber sprechen, ich erkenne es und kann auch Gegenstrategien entwickeln, ist aber definitiv was, was tief verankert ist. Dann natürlich auch das Thema Leistung, dass Leistung etwas ist, was vom Umfeld honoriert wird. Ich durfte früh in meiner sportlichen Karriere in Kader aufgenommen werden. Ich hatte Sponsorenverträge. Das heißt, viele haben gesagt, wenn ich Turniere gewonnen habe, du bist ein gutes Kind. Und wenn das ausgeblieben ist, ich weiß noch, eine der für meine Jugend wirklich schwierigsten Situationen war, als mein damaliger Ausrüster Reebok zu mir gesagt hat, wir kündigen den Sponsorenvertrag. So, das war für mich als kleines, also oder als heranwachsender Mensch, war das schlimm. Kann man sagen, ist doch nicht so schlimm, dann kriegst du ja keine Klamotten mehr oder so. Aber auf der einen Seite wirst du konditioniert, dass das die Dinge sind, um die es geht, die denen du hinterher rennst. Und wenn dir das dann weggenommen wird, dann ist das nicht so einfach. Wir beide haben gemeinsam Kollegen, den Patrick Thiele, der hat hier auch im Podcast sehr anschaulich erzählt, wie schlimm es für ihn war, als er aus der Fußballmannschaft geflogen ist. Er war ja lange auf einem Profi-Track und jedes Jahr wirst du wieder neu bewertet. Und dann wird gesagt, bist du noch gut genug, um aufzusteigen oder eben nicht? Und wir wissen ja, dass nicht mal 1% aller, die in den Leistungsakademien der Bundesliga-Vereine sind, es jemals schaffen werden. Und ich habe jetzt zwei sehr junge Söhne. Ich frage mich immer wieder, möchte man für die eigenen Kinder so eine Leistungssportkarriere, die in 99% zu einer sehr großen Enttäuschung führen wird, wo dein Lebenstraum platzt? Jetzt können viele sagen, gehört zum Leben dazu. Man muss mit Enttäuschung umgehen. Aber ich glaube, es ist nicht nur schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wie du da drauf guckst.
Ja, was ich interessant finde, ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Du hast ja gesagt, du hast ja unter anderem Patrick Thiele und andere High-Performer dann auch hier im Podcast. Es gibt so ein paar Glaubenssätze. Man hat das Gefühl, die sind progressiver in unserer Gesellschaft. Die dienen uns fast schon. Oder die Gesellschaft. Also das ist so ein Glaubenssatz, den haben einfach viele und deswegen ist es irgendwie hilfreich, den so ein bisschen zu haben. Ne? Beeil dich zum Beispiel, wenn du Sachen schnell machst, dann ist es oft angesehen.
Ja.
Also, ne? Boah, krass, der hat voll viel geschafft. Ne? Der schafft das zweimal so schnell wie der Jan jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ja, du bist nicht genug, dann machst du die ganze Zeit und machst und machst und machst und baust du vielleicht ein Unternehmen auf oder bist ein sehr guter Sportler. Oder ne, du bist da sehr im Tun die ganze Zeit und dann irgendwie belohnt das ja so ein bisschen die Gesellschaft dann, ne?
Voll.
Materielles, Anerkennung und so. Und das Tückische ist aber, wie, das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, das, was dann im Außen da auf dich dann zurückkommt, nährt trotzdem nicht den Kern so.
Ja.
Du bist dann trotzdem, fühlst du dich irgendwo relativ leer. Und wo du gerade bei den Sportlern warst, ich bin jetzt selber noch kein Elternteil, aber ich denke, es ist schon gut, sich mal damit beschäftigt zu haben, ne, mit diesen Glaubenssätzen und dann auch mal zu reflektieren, so, was gebe ich weiter, ne? Weil viel wird ja auch transgenerational irgendwie so weitergegeben. Und wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, Leistungssportler zu werden, wenn du das aus dem tiefen Herzen möchtest, weil es deine Passion ist, go for it. Aber mach's nicht für deinen Papa oder deine Mama.
Absolut.
Oder sonst irgendwie.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemanden anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Das eh nicht. Und es ist zumindest mein Anspruch, dass wir alle Freiheiten, die wir irgendwie ermöglichen können. Ich frage mich nur immer, würde ich es meinen Söhnen wünschen? Und Eileen Thiel, die war auch bei dir im Podcast, die Psychologin, sie hatte gesagt, auf keinen Fall. Für ein heranwachsendes Kind ist Leistungssport, ich weiß nicht, ob ich sie richtig zitiere, Sie hat, glaube ich, nicht Gift gesagt, aber sie hat sehr klar gesagt, dass sie das nicht empfehlen würde. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich Steine in den Weg legen würde, also ich bin da komplett flexibel. Trotzdem frage ich mich manchmal, wünsche ich einem Kind das, weil es hat natürlich auch tolle Erfahrungen, es kann vielleicht reisen, es hat Anerkennung etc. Es lernt auch Tugenden, die im Leben grundsätzlich helfen, sich durchbeißen lernen, Disziplin etc. Und trotzdem muss uns als Eltern immer auch klar sein, Kinder zahlen einen Preis. Denn es ist kein normales, unbeschwertes Aufwachsen, wenn man die ganze Zeit in Gewinnen, Verlieren denkt, in besser sein als andere denkt, etc.
Aber nehmen wir mal jetzt die Situation an. Ein Kind spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Mhm. Ja? Dein Sohn spielt gerne Fußball, ist da total im Game und ist auch gut darin. Ist irgendwo talentiert, so macht das richtig gut. Und dann irgendwann kommt der Trainer zu dir und sagt, ja, sollen wir den vielleicht mal ein bisschen fördern und ein bisschen mehr, ne, noch ein bisschen mehr spielen lassen, vielleicht auch, ne, mehr in den Leistungsbereich gehen. Und ich finde, ich bin auch kein Elternteil, ja. Deswegen, du kannst mit Sicherheit mehr dazu sagen.
Auch noch nicht, aber ich bin seit 2 Jahren.
Ja, also. Aber ich glaube, dieses Feedback auch mit dem Kind und es auch zu sehen als eigene Persönlichkeit. Ja. Ne? Also man selber bringt die Haltung mit und die Führung. Das Jan-Uwe Rogge sagt das ja sehr schön. Aber es hat auch seine eigene Persönlichkeit. Und wenn man das Kind fragt und es sagt, ja, okay, ich würde das gerne machen und dann auch immer mal wieder Feedback einholt, so wie fühlst du dich denn aktuell damit? Ne? Also ist dir das zu viel oder spürst du zu viel Druck? Oder ne? Ich glaube dann, wenn das Kind das freiwillig entscheidet, man kann auch in Situationen sein, und das bist du ja auch öfter, Chris, mit deinem sehr erfolgreichen Business, wo man in Leistungssituationen ist, aber man ist im Flow, man reitet die Welle gerade und das ist, natürlich fließt da viel Energie rein. Aber du machst es trotzdem gerne so. Mhm. So, und was ist dann daran falsch?
Gar nichts, ja? würde ich so absolut stehen lassen. So, jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen überzeugt, dass es sich lohnt, mit den eigenen inneren Überzeugungen zu beschäftigen. Jetzt sagst du bist gerade im Prozess. Viele Menschen würden sagen, ja, würde ich auch gerne in diesen Prozess starten, aber ich habe halt keine Zeit. Ich habe einen Job, ich habe Familie und Klammer auf, man muss sich angucken, wie viel die Leute auf Instagram und Co. sind, also am Handy sind, da sind bei vielen viele Stunden, aber das nur als Randnotiz. Was ist aus deiner Sicht so der erste Schritt, den man machen kann, um mal in sich zu gucken? Du hast in einem anderen Gespräch auch mal gesagt, es ist gar nicht so einfach, in den Dialog mit dir selbst zu treten. Viele waren noch nie im Dialog mit sich selber. Also wie sieht sowas für dich konkret aus und was kannst du Menschen, die viel zu tun haben, die auch nicht so einen Zugang zu Meditation oder sowas haben, einfach mal gucken, wie fühle ich in diese Überzeugung rein und wie kann ich vielleicht so eine erste Korrektur angehen, ohne jetzt eine Therapie zu starten, einfach im Selbstexperiment.
Also ich bin der Meinung, wir merken schon, was uns blockiert. Das heißt, wenn wir ehrlich mit uns sind, ich glaube, das ist mal auch nochmal ein wichtiger Start so. Die Frage erstmal, sind wir überhaupt ehrlich so mit uns, mit unserem Lebensweg, den wir aktuell führen? Sind wir da so reingestolpert oder haben wir uns dafür entschieden? So. Und wenn du dein Leben lebst und das Gefühl hast, irgendwie fühlt sich hier was gerade nicht stimmig an.
Mhm.
Ne? Also denk mal bitte, Chris, an eine Lebensphase, wo es nicht so stimmig war. Jetzt weißt du es ja im Nachhinein.
Mhm.
Und wenn du damals in dich gespürt hättest und ehrlich gewesen wärst, hättest du dann gemerkt, dass etwas nicht stimmig ist?
Ja.
So. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Also ich glaube, wir rasen auch sehr durchs Leben, ne?
Mhm.
Durch Arbeit, Elternschaft, Social Media, Ablenkung, ne? Die wir die ganze Zeit haben, irgendwelche Reize, die ganze Zeit auf uns einfließen. Und dann fehlen auch diese Räume, wo wir uns einfach mal kurz in uns gehen und mal kurz damit beschäftigen, wo bin ich eigentlich gerade?
Wie schaffst du dir die Räume in deinem Alltag? Du hast auch eine volle Agenda, wie viele andere.
Indem ich einfach aktiv mal nichts tue. Also ich bin niemand, der jetzt mega krass meditiert und so weiter. Aber zum Beispiel, ich bin ja mit dem Taxi hingekommen. Da hatte ich wieder den Impuls, jetzt nochmal schnell was zu checken auf dem Handy. So, nein. Jetzt sitzt du einfach mal im Taxi und schaust aus dem Fenster.
Mhm.
Und in der Zeit, wo wir uns Raum nehmen, ne, deswegen fällt es ja auch vielen Leuten so schwer, mal nichts zu tun. Dann kommen die Themen ja hoch. Und dann mal reinzuspüren, was ist das denn jetzt gerade? Ne, und dann bekommen wir diese Antwort aus meiner Sicht. Das klingt jetzt vielleicht banal und simpel, ne? Aber fühlt sich das gerade stimmig an, so mein Lebenskonstrukt? Oder ist da irgendwas unstimmig? Ne? Und das war bei mir so die zündende Schnur, weil ich habe bei mir gemerkt, da ist was unstimmig in diesen repetitiven Mustern, die du da die ganze Zeit fährst. Mhm. So. Und das ist der erste Schritt. Und ich denke, von da aus, es ist sehr individuell, ne? Kann man weitermachen. Und bei mir war es halt der Weg, ich denke, Informationen sind der erste Schritt. So. Auch klingt wieder banal. Unterhalte ich mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Es gibt so viele Podcasts, die hilfreich sind. Wir können uns Gespräche anhören von der anderen Seite des Planeten, von einem Psychologen, der auf der anderen Seite des Planeten sitzt und seine Erfahrungen teilt. Das ist ein extremes Privileg für uns, das ist heutzutage selbstverständlich.
Mhm.
Das ist ein extremes Privileg, das wir haben. Wir haben sehr viele Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, heutzutage ist nicht mehr das Problem, nicht an die Ressourcen zu kommen, sondern zu filtern und die richtigen Ressourcen zu finden. Aber das ist jetzt ein Start.
Wenn wir uns die Realität ansehen, dann beobachten wir aber trotzdem, dass ganz viele Menschen, obwohl sie in kurzen Momenten der Stille dieses unstimmige Gefühl haben, es trotzdem mit Lärm, mit Ablenkung, mit Social Media, mit Netflix, mit Alkohol, mit gutem Essen etc. überdecken und einfach so weitermachen. Was ist aus deiner Sicht, du bist noch jung, aber du sprichst mit vielen Menschen und hast auch schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. Was ist aus deiner Sicht das Risiko, in das wir laufen, wenn wir da nie hinhören, sondern immer wieder die Ohren verschließen und einfach so weitermachen wie bisher und die uns diese Narben, die vielleicht vorhanden sind, so lange wie möglich ignorieren?
Dass du dann ein Leben führst, das nicht deins ist.
Was du gerade gehört hast, war ein beliebter Ausschnitt einer vergangenen Episode. Wenn du dir die ganze Episode anhören möchtest, dann klick einfach auf den Link unten in der Episodenbeschreibung. Viel Freude dabei und vielen Dank.